Okay.
Mhm. Da fällt einem nichts ein.
Genau.
NZZ
Megahertz
mit Oliver Kramzind
und Jenny Rieger.
Sehr gut, sehr gut. Ich war mal vor ein paar Jahren auf einem Konzert einer alten Punkband. Und ich bin da angekommen und ich dachte, oh Gott, was sind das für Menschen? Die sehen alle absolut unfreundlich aus. Und was mache ich hier eigentlich? Dann bin ich da aber trotzdem hin und habe festgestellt, die sind alle total nett, schauen aufeinander und einer hat mir Bier angeleert und sich 100-mal entschuldigt. Und ich bin da rausgegangen und ich habe mich total blöd gefühlt, weil ich mich gefragt habe, warum bin ich von etwas anderem ausgegangen? Warum hatte ich irgendwie das Vorurteil, dass Leute, die aggressive Musik hören, aggressive Menschen sind? Und das ist genau das Thema, über das wir heute sprechen möchten. Vorurteile, wo kommen sie her? Und vor allen Dingen, was tun wir dagegen? Bei mir im Studio ist heute Stefanie Grätz. Sie ist Geschäftsführerin der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus in Zürich. Und ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Willkommen, Stefanie.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern. Stefanie, ich habe gerade erzählt, wie ich selber mal in so einer Situation war, wo ich mir bewusst geworden bin, dass natürlich auch ich mit Vorurteilen durch die Welt laufe. Kennst du das von der anderen Seite, wo du mal mit Vorurteilen konfrontiert wurdest, wo du benachteiligt worden bist? Gibt es da so eine kleine Geschichte, die du erzählen möchtest?
Also in der Schweiz selbst ist mir das jetzt bewusst nicht wirklich passiert. Liegt vielleicht daran, dass ich zu der Mehrheitsgesellschaft gehöre hier. Aber wenn ich an Reisen ins Ausland denke, ist mir das durchaus auch schon vorgekommen, wenn ich in andere Kulturen reise, wo ich als Frau benachteiligt werde, wo ich als Frau nicht die gleichen Rechte habe und dementsprechend keinen Zugang habe zu zum Beispiel religiösen Gedenkstätten. Und da ist mir dann schon auch bewusst, dass ich aufgrund dessen, dass ich ein anderes Geschlecht habe, benachteiligt werde.
Und wie fühlt sich das an in so einem Moment, wo man spürt, irgendwie passe ich jetzt nicht, irgendwas ist falsch an mir? Oder ist ja nicht falsch, sondern wird wahrgenommen als unpassend?
Ich fühle mich in dem Moment ausgegrenzt und es ist nicht nachvollziehbar, wieso ich, weil ich ein weibliches Geschlecht trage oder als Frau geboren wurde, ich bezeichne mich jetzt als Frau, ja, benachteiligt werde von Männern in diesem Moment.
Ist ja eigentlich völlig unlogisch, dass sowas passieren sollte.
Das ist so. So geht es aber auch ganz vielen Minderheiten bei uns in der Schweiz, wo es nicht mal ums, natürlich auch geschlechterspezifische Themen, die ja stark inzwischen auch besprochen werden in der Gesellschaft, aber auch andere Merkmale, äußere Merkmale, die zu Benachteiligungen führen.
Ich habe es gesagt, du bist Geschäftsführerin einer Stiftung, die sich aktiv einsetzt gegen Rassismus und Antisemitismus. Bei euch auf der Website gibt es so eine Funktion, wo man Vorfälle, rassistische, antisemitische Vorfälle melden kann. Was sind das für Vorfälle?
Ja, also wir haben auf der einen Seite eben die Funktion, dass sich Personen, die einen rassistischen oder antisemitischen Vorfall erlebt haben, direkt bei uns melden können und Hilfe holen können. Den versuchen wir zu helfen. Das heißt, die melden sich bei uns an und erklären den Fall und wir arbeiten im Beratungsbereich mit dem Beratungsnetzwerk für Rassismusopfer zusammen und leiten diese Personen zusammen. Aber das ist nur ein Teil unserer Arbeit. Also diese gemeldeten Vorfälle ist ein Teil unseres Monitorings, was wir in der Schweiz betreiben. Auf der anderen Seite haben wir auch die Chronologie, bei welcher wir die Vorfälle, welche in den Medien reflektiert werden, auch aufnehmen. Mhm. Und das gibt so ein bisschen einen Überblick, was in der Schweiz im Thema oder im Bereich Diskriminierung, rassistische Diskriminierung passiert.
Und was sind das für Fälle? Also sind das, wie kann man sich das vorstellen? Sind das gewalttätige Vorfälle oder sind das strukturelle Benachteiligungen? Oder wie sieht der Alltag von Menschen aus, die sich bei euch Hilfe holen?
Das ist sehr breit gefächert. Das kann ich jetzt nicht auf einen Lebensbereich oder eine Typologie sozusagen reduzieren, aber das sind Menschen, die natürlich von strukturellem Rassismus betroffen sind, aber auch von offenem Hass auf Straßen, also sehr viele Beleidigungen, Benachteiligungen auch eben im Berufsumfeld. Sehr viel passiert leider auch im Internet, auf den sozialen Medien. Da wird sehr viel Hass, rassistischer Hass geschürt und geteilt. Und die Bandbreite ist also wirklich sehr breit. Sehr viele Vorfälle kommen auch direkt aus Schulen. Schulen haben sehr oft mit, ja, vor allem auch mit Aussagen vom Dritten Reich zu kämpfen. Da wird gegrüßt, ja. Also, das ist schon sehr beängstigend, wie Jugendliche das Dritte Reich heute wieder aufleben lassen und auch Aussagen tätigen, die ich jetzt nicht reproduzieren möchte, die beängstigend sind, wo uns auch aufzeigt, dass da ganz klar eine Lücke in der Bildung besteht.
Mhm. Und diese Lücke wird wahrscheinlich, wenn man nichts dagegen tut, eher nicht kleiner.
Das ist so. Die Geschichte, also die Zeit geht weiter. Das heißt, die Geschichte ist immer weiter fern. Das heißt, wir sind als Gesellschaft, als Staat, als Schulinstitutionen verpflichtet, dass wir dieses Wissen weitergeben, diese Geschichte erzählen, dieses Menschenverbrechen und dass dieses Wissen weiterhin besteht und ganz klar gesagt wird, da in die Richtung wollen wir gar nicht gehen.
Das sind ja alles traurige Themen, unschöne Themen, deprimierende Realitäten. Was treibt dich an, dagegen vorzugehen und da was zu machen?
Es geht um Menschen, es geht um Menschenrechte, es geht um Zusammenleben in einer pluralistischen Schweiz. Wir sind alle, also ich vor allem auch als Person aus der Mehrheitsgesellschaft mitverantwortlich, dass wir in einem friedlichen, demokratischen Land zusammenleben. Und das motiviert mich, dass wir auch alle Minderheiten mit integrieren und schauen, dass wir alle die gleichen Rechte und Pflichten haben.
Du sprichst das an, es gibt so eine Mehrheitsgesellschaft, zu der gehöre ich auch. Da kann man den Eindruck bekommen, man weiß das gar nicht, man kriegt das gar nicht mit. Da kann man den Eindruck bekommen, ist doch alles in Ordnung.
Aus Perspektive der Mehrheitsgesellschaft? Mhm. Da, ja, auf jeden Fall. Also man muss schon den Perspektivwechsel betreiben, dass man versteht, wie es Minderheiten geht bei uns in der Schweiz. Mhm. Das ist so.
Je länger du davon erzählst, desto klarer wird ja, das ist ja ein riesiges Privileg, wenn man zu so einer Mehrheitsgesellschaft gehört, wenn man einfach wie ich sein Leben auf die leichte Schulter nehmen kann und man hat einfach keine Probleme. Also es ist ja ein Riesengeschenk.
Das ist ein Geschenk und deswegen ist es ja auch wichtig, dass wir aus der Mehrheitsgesellschaft verstehen, dass wir dieses Privileg haben und auch verstehen, dass andere Gruppierungen in der Schweiz dieses Privileg eben nicht haben. Und wir in einem demokratischen Staat sind alle damit mitverantwortlich, dass wir eine Gleichheit hinbekommen.
Darüber, wie wir das machen könnten, darüber reden wir gleich noch. Zuerst eine andere Frage. Ich habe mal eine Weile in Zürich am Manesseplatz in einem Quartier gewohnt, wo viele Menschen aus der orthodoxen jüdischen Gemeinschaft leben. Und mir ist erst da klar geworden, dass nicht alle Menschen meine Privilegien haben, weil ich da tagtäglich konfrontiert war mit der Tatsache, dass andere Menschen offensichtlich eine andere Religion haben und dass es ebenfalls leider offensichtlich andere Menschen gibt, die damit ein Problem haben. Und mir ist aber nie ganz klar geworden, warum eigentlich. Weil ich kann ja auch ein freakiger Typ sein und irgendwelche Sachen glauben, aber mir sieht man es halt nicht an und darum hat man mit mir keine Probleme. Also irgendwie leuchtet mir das nicht so ganz ein und das stellt mich vor die Frage, woher kommen eigentlich diese Vorurteile?
Also dieses Phänomen, was du vorhin besprochen hast, auch mit diesem Einteilen, das ist ja klassisches Othering. Also eine Person kategorisiert andere Personen aufgrund von äußerlichen Merkmalen, wie jetzt zum Beispiel die streng orthodoxe Gemeinde, mit Kleidern und möchte es oder bezeichnet es als fremd, als anders und möchte da ja auch wie eine Hierarchie eigentlich einbauen. Mhm. Und dieses stereotypische Denken kann dann leider eben auch zu offenem Rassismus führen. Woher, also warum das bei gewissen Menschen im Kopf so passiert, das kann ich nicht beantworten.
Jetzt ist es natürlich so, dass bei Menschen, die sichtbar dem jüdischen Glauben angehören, hat das natürlich historische Gründe, wo das herkommt. Dann gibt es aber auch Schweizer, die haben Probleme mit Deutschen, weil sie finden, die Deutschen sind ja arrogant. Das ist ja schon irgendwie kurios, oder? Dass man mit solchen Vorstellungen durchs Leben geht. Und dann, was ich häufig beobachte, ist aber, dass wenn man dann jemanden kennenlernt, also so wie ich auf diesem Punkkonzert, geht es, glaube ich, häufig vielen Leuten, dass sie dann merken, du ja nicht, du bist ja okay, aber die Deutschen an sich, die sind ja ein Problem. Also ist nicht meine Meinung. Was machen wir damit? Das ist ja überall.
Ja, Vorurteile sind überall. Es hilft natürlich, einzuordnen, zu kategorisieren. Und was machen wir damit? Wir müssen sie anschauen, wir müssen sie verstehen, wir müssen reflektieren, was falsch daran ist. Und dafür bietet die GRA ganz viele Bildungstools an, dass man eben mit Vorurteilen konfrontiert wird. Warum hat man sie? Warum hat man diese Denkmuster und wie kann man sie auch überwinden?
Und wie läuft das ab? Also wie konfrontiert man sich mit sowas? Oder wie funktionieren diese Bildungsangebote?
Also wir haben auf unserer Website eine Kategorie, die heißt Bildung und Wissen. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Eine davon ist zum Beispiel das E-Learning-Tool. Dort kann man sich über Begriffe, die belastet sind oder vermeintlich belastet sind, informieren. Was ist der historische Kontext? Woher kommt es etc.? Wie kann ich damit umgehen? Dann haben wir aber auch ein Projekt, was den Antisemitismus im Alltag beleuchtet. Das sind Zitate, die sind tatsächlich gefallen. Diese werden analysiert und auch erklärt, warum ist es antisemitisch? Mhm. Wie kann man damit umgehen? Wie kann man reagieren? Und dann bieten wir auch Unterstützung für Reisen, Bildungsreisen in Shoah-Gedenkstätten an. Mhm. Dass man auch dort als Schulen die Möglichkeit bekommt, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen, an diese grauenhaften Orte zu reisen und zu sehen, was für ein unfassbares Menschenverbrechen im Zweiten Weltkrieg stattgefunden hat.
Mhm. Da passiert was mit einem, ja. Oder an solchen Orten.
Das ist so, ja. Und das sind Punkte. Ich glaube, es hilft immer, über die emotionale Schiene zu begreifen, was richtig oder eben nicht richtig ist.
Du hast vorhin erzählt, wie du gelegentlich im Ausland die Erfahrung gemacht hast, zum Beispiel als Frau dann nicht die gleichen Rechte zu haben. Das ist jetzt zynisch, aber kann das auch ein Weg sein, dass man in andere Kontexte sich bewegt, wo man dann spürt, aha, die Privilegien, die ich vorhin angesprochen habe, die habe ich nicht überall. Das heißt, wir haben es hier mit sehr volatilen Dingen zu tun und das kann einen ja auch zum Denken anregen. Also wenn ich irgendwo hinkomme und dann merke, ah, jetzt haben Leute Vorurteile über mich, dann merke ich ja auch, ich muss das besser machen als die.
Das wäre zu hoffen, dass das so ist, dass es die Menschen anregt, wenn sie in anderen Kulturen sind und auch mit Vorurteilen konfrontiert werden, dass das zum Denken anstößt, um eben dann sein eigenes Verhalten im eigenen Land zu überdenken und zu überarbeiten.
Jetzt sagt man ja immer, Menschen, die Vorurteile haben, die haben vielleicht Angst oder man sagt, die Dinge sind fremd, man versteht die vielleicht nicht. Muss man Vorurteile verstehen oder ist das dann schon eine Entschuldigung?
Also die Menschen, die Vorurteile haben, muss ich ein bisschen korrigieren, weil wir alle haben Vorurteile, jeder.
Stimmt.
Wir sind alle damit aufgewachsen, wir werden damit sozialisiert und das gehört dazu, dass es uns einfacher Es macht uns das Leben einfach einfacher, in diesen Schubladen zu denken.
Weil wir dann schneller entscheiden können, wer gehört wohin, wer ist potenziell ähnlich, wer ist potenziell nicht ähnlich, mit wem verstehe ich mich vielleicht besser.
Ja, dass diese Einteilung, dieses Othering, der gehört zu mir oder nicht. Und ja, eben, also warum das im Kopf passiert, das müsste wahrscheinlich eine andere Fachkategorie dann anschauen.
Wir haben es gehört, es gibt in eurer Stiftung, in der GRA, gibt es Bildungsangebote. Ihr macht viel politische Arbeit aber auch. Wie geht das konkret? Was macht ihr da? Was habt ihr da für Projekte? Was würdest du sagen, was steht politisch in der Schweiz in diesem Themenbereich gerade an?
Also eben, wir haben verschiedene Pfeiler, die wir versuchen zu beackern sozusagen. Das ist eben einmal Bildung und Erziehung. Wir haben aber auch Öffentlichkeitsarbeit, was ja jetzt auch in dem Moment möglich ist durch den NZZ-Podcast. Also politisch ist uns ein momentan großes Grundanliegen, dass die Nazi-Symbolik im öffentlichen Raum verboten wird. Weil in der Tatsache ist es so, dass es durch einen Bundesgerichtsentscheid, welches basierend auf dem Rütli-Schwur gefällt wurde, erlaubt ist, diese Symbole zu zeigen im öffentlichen Raum, solange es nur die Meinung ist, die Person sich äußern möchte und nicht einen werbenden bzw. ideologieverbreitenden Charakter hat.
Das heißt konkret, wenn Neonazis unter sich sind und den Hitlergruß zeigen, dann ist das nicht strafbar in der Schweiz.
Also unter sich zeigen sowieso im privaten Raum nicht. Es geht ja immer um die Thematik im öffentlichen Raum. Und ja, wenn sich eine Neonazi-Gruppe im öffentlichen Raum mit dem Hitlergruß begrüßen, dann ist das gemäß bundesgerichtlicher Entscheidung jetzt einfach nur Meinungsäußerung und hat nichts mit einer Verbreitung von einer Ideologie zu tun.
Das muss man sich mal vor Augen führen.
Ja, das macht es vor allem auch für die Gerichte wahnsinnig schwierig zu unterscheiden, was ist jetzt Meinungsäußerung beziehungsweise wo fängt die Ideologieverbreitung an.
Das wirft ja die Frage auf, warum ist das nicht längst schon anders? Und gibt es Leute, Parteien, Menschen, die irgendwas davon haben, wenn solche Vorurteile und solche Symbole bestehen bleiben?
Ob Parteien Vorteile damit haben, das kann ich jetzt nicht beurteilen, das wäre eine reine Mutmaßung. Es geht ja vor allem darum, dass die Meinungsäußerungsfreiheit sehr hoch gehalten wird in der Schweiz. Dennoch finden wir, dass menschenverachtende Symbole, die klar sind, nicht im öffentlichen Raum zugelassen sein sollten. Weil wir als Schweiz möchten ja nicht für diese menschenverachtende Ideologie dastehen und diese tolerieren.
Okay, Meinungsfreiheit kann man sagen, ja. Davon lebe ich ja bis zu einem gewissen Grad auch. Trotzdem, warum dauert das alles so lang? Was sind die Widerstände für euch? Wogegen kämpft ihr denn? Warum sind da nicht alle längst auf eurer Seite?
Wir haben ganz viele, die auch in diese Richtung stoßen. Das heißt, wir haben konkret ja momentan 3 Vorstöße im Parlament, die besprochen werden. Das ist einmal Marianne Binder, die eine Motion eingereicht hat, die eben diese Symbole des Dritten Reiches klar und explizit verbieten lassen möchte. Wir haben aber auch weitere parlamentarische Initiativen, welche initiiert wurden von Angelo Barile und von Gabriela Suter, beziehungsweise aufgrund eines neuen Entscheides einen Vorstoß der Rechtskommission des Nationalrates. Und momentan ist das alles hängig bei der RKS, bei der Rechtskommission des Ständerates. Und wir sind guter Hoffnung, dass das wirklich umgesetzt wird, dieses Verbot von Nazi-Symbolen im öffentlichen Raum beziehungsweise von menschenverachtenden Symbolen.
Also da gibt es noch einiges zu tun.
Das heißt eben auch mit PolitikerInnen sprechen, um das Bewusstsein zu vergrößern, dass das ein Problem ist, dass wir als Schweiz nicht hinter dieser öffentlichen Darstellung von Nazi-Symbolen stehen wollen. Dass das nicht ausreicht, um zu sagen, oder den Schutz dieser öffentlichen Darstellung ausreicht, um zu sagen, ja, wir müssen die Meinungsäußerungsfreiheit schützen. Also so groß ist die Meinungsäußerungsfreiheit auch nicht. Also die wird ja auch mit anderen Grundrechten beschnitten. Dementsprechend, da muss einfach explizit ein strafrechtliches Verbot erlassen werden.
Was ich krass finde an diesem Beispiel ist, dass diese Symbole, die sind ja offensichtlich und es würde offensichtliche juristische Mittel geben, die unter Strafe zu stellen. Viel schwieriger wird es natürlich bei subtileren Vorurteilen, die dann eben vielleicht mit Geschlecht zu tun haben, vielleicht mit Herkunft, mit Religion, wo es dann nicht mehr so klar ist, aha, da ist ein Hitlergruß gemacht worden, das akzeptieren wir nicht, sondern so Mikroaggression. Das ist fast nicht zu greifen, oder?
Mikroaggression, rassistische Mikroaggression, ja,
Zum Beispiel.
Sind wir natürlich jetzt sehr weit wieder vom politischen Thema weg. Da geht es ja um Angriffe, tägliche Angriffe, die Minderheiten, wie zum Beispiel eben jetzt ein Beispiel wäre die POC-Community, die tagtäglich mit sogenannten Mikroaggressionen zu kämpfen hat. Das sind dann Beleidigungen, also da sind wir dann weit weg vom strafrechtlichen Raum. Und also das Strafrecht
Aber
ist ja wirklich.
Warum eigentlich?
Ja, also Strafrecht sollte ja, ist ja wirklich eine Ultima Ratio und sollte wirklich in krassen Fällen greifen. Und das andere hat wirklich mit Aufklärung zu tun, mit dem Verständnis, warum ich gewisse Sachen nicht immer wieder wiederholen soll. Nur weil eine Person eine andere Hautfarbe hat, heißt es noch lange nicht, dass sie nicht Schweizer oder Schweizerin ist und nicht von hierher kommt. Und es ist ja eine Ansammlung von diesen Mikroaggressionen, die diese Menschen verletzt.
Also wir stehen eigentlich noch ganz am Anfang.
Das kann man jetzt so auch nicht sagen. Also ich glaube, die Diskussion oder eben die Möglichkeit in der Öffentlichkeit, wie jetzt hier bei der NZZ darüber zu sprechen, hilft ja auch mal sich zu überlegen, was ist richtig oder wie kann ich mich verhalten gegenüber Minderheiten, dass sie sich nicht exkludiert fühlen bei uns in der Gesellschaft in der Schweiz.
Wie wir das konkret tun wollen, das wollen wir dann gleich noch erfahren. In der Zwischenzeit, Stefanie, gibt es ja immer in unserem Podcast ein kleines Spiel. Und das wollen wir auch spielen. Das Spiel ist ganz einfach. Ich habe hier so Kärtchen mit Fragen und die mische ich. Und dann musst du Stopp sagen und dann die Frage beantworten. Und dann umgekehrt.
Alles klar.
Okay.
Stopp.
Lustige, heitere Frage für zwischendurch. Welches Emoji entspricht am ehesten deiner Persönlichkeit?
Schwierige Frage. Meine Persönlichkeit, Emoji, es rasen gerade ganz viele Emojis in meinem Kopf durch. Wenn ich jetzt eines stoppen und wählen würde, müsste, dann wäre es einfach der klassische Smiley.
Ja?
Ja.
Fröhliche Person.
Ich versuche es.
Das ist doch ein Anfang. Benutzt du viele Emojis, wenn du Nachrichten schreibst?
Kommt drauf an, mit wem ich kommuniziere.
Okay. Ich stelle ja fest, dass vor allem Leute aus der Generation meiner Eltern ganz viele Emojis benutzen. Leute, die so alt sind wie ich, die machen das nicht.
Ja, das Phänomen kenne ich auch und auch das Teilen von fragwürdigen Videos, die die Welt nicht sehen müsste.
Humor.
Genau. In Anführungszeichen.
Genau.
Die Frage an dich. Wenn du 90 Jahre alt werden könntest und die letzten 60 Jahre deines Lebens entweder den Geist oder den Körper eines 30-Jährigen behalten könntest, was würdest du wählen?
Ehrlicherweise den Körper, weil den Geist eines 30-Jährigen möchte man doch nicht haben, oder? Wenn man 90 ist.
Solange man nicht dement ist, dann?
Stimmt. Ist vielleicht irgendwie so eine unpopular opinion, aber ich finde ja älter werden eigentlich cool. Zumindest im Geist finde ich das cool. Weil man lernt ja dazu und man entwickelt sich ja weiter, man erfährt mehr über sich selber, über andere Menschen. Man wird ja, so hoffe ich zumindest, reifer, gelassener, kompetenter vielleicht im Idealfall. Ich würde jetzt nicht 60 Jahre lang 30 bleiben wollen. Okay. Wir haben es gesagt, wir beide, ich vor allen Dingen, weil ich auch noch ein Mann bin, gehören zur sogenannten Mehrheitsgesellschaft. Es liegt irgendwie in meiner Verantwortung, einen Teil dieses Privilegs zu teilen. Was kann ich konkret für meine Mitmenschen tun, damit es denen besser geht, damit die sich sicherer fühlen, damit die auch sicherer nicht nur sich fühlen, sondern auch sind? Was sind meine Handlungsmöglichkeiten?
Ja, Zivilcourage zeigen. Wenn die jetzt so ein Vorfall in deinem Umfeld passiert, dass du auch für die Person, der das passiert ist, in dem Moment aufstehst und auch einen Schutz bietest, weil nicht jede Person, die also jetzt eben eine Minderheit konfrontiert ist mit einer rassistischen Beleidigung, gleich für sich einstehen kann und möchte. Also ich finde eben, wir als Mehrheitsgesellschaft sind ganz klar auch mit in der Verantwortung, dass das nicht passiert oder dass wir diese Muster ablegen und in einem friedlichen, demokratischen Land zusammen leben können.
Und ist es aber dann okay, also quasi, wenn ich dann quasi im Namen von jemand anderem rede? Also wenn ich dann quasi sage, diese Person ist Person of Color und du hast gerade das gesagt und das ist nicht okay?
Also ich denke, das muss man ja in diesem spezifischen Fall dann anschauen. Ich meine, wenn jetzt die Person, du hast jetzt eine Person of Color genannt, nicht reagieren kann, weil sie vielleicht wie eine Salzsäule starr dasteht, dann finde ich schon, dass wir proaktiv das ansprechen sollten. Aber ich denke, man sollte nicht konfrontativ argumentieren, sondern versuchen eben dieses Verständnis, diesen Perspektivwechsel hinzubekommen. Das habe ich jetzt gemerkt in der Arbeit bei der GRA, dass dieses Konfrontieren, das hilft nicht. Also Vorwürfe führen immer dazu, dass die Menschen sich dann verschließen und angegriffen fühlen. Mhm. Und das hilft nicht, um diese Denkmuster zu überarbeiten. Das heißt, eben zwar ansprechen, aber nicht konfrontativ.
Mhm. Und provokante Frage, gibt es eigentlich schlimmere und weniger schlimme Vorurteile? Oder sind die alle gleich schlimm?
Also ich denke, alle Vorurteile sind schlecht. Also jetzt diese zu kategorisieren, ist schwierig. Mhm. Die Frage ist, wie weit greifen diese Vorurteile? Also wie werden die dann in Taten umgesetzt? Mhm. Aber klar, es gibt, also wenn ich jetzt ein Vorurteil habe, du hast es vorhin genannt, irgendwie die Deutschen, was war's? Oder ja, die Schweizer.
Die Deutschen.
Oder die Deutschen.
Sagt man so in der Schweiz, sagt man ja so.
Genau.
Früher sagte man sogar, der Deutsche.
Der Deutsche. Es ist nicht schön und es ist einfach wieder dieses Pauschalisieren, dieses in Kategorien denken. Aber dann gibt's auch Vorurteile, die sehr viel krasser sind. Gerade wenn man von antisemitischen Vorurteilen redet. Wenn man pauschalisiert, der oder die Jüdin oder besser gesagt der Jude ist, alle sind reich. Und diese ja, Verschwörungstheorien in dem Moment ja auch füttert.
Mhm. Spielt es dann überhaupt eine Rolle, ob das zutrifft oder nicht? Also ist es nur eine Frage des Wissens, dass höchstwahrscheinlich nicht alle jüdischen Menschen reich sind und wahrscheinlich auch nicht die Weltverschwörung irgendwie organisieren? Also ist das dann schon genug, das einfach zu wissen?
Also wenn man es weiß, dass es nicht der Fall ist, ist es ja also völliger Humbug, irgendwie dieses Gedankengut überhaupt zu haben. Aber es hat natürlich eine historische Entwicklung. Ich meine, Antisemitismus existiert seit Tausenden von Jahren bei uns in der Gesellschaft. Und dann reicht nicht das Wissen, sondern, also schon auch das Wissen, aber auch wirklich die Reflexion, das Bewusstsein, dass das falsch ist und dass man das nicht weiter füttert in der Gesellschaft.
Genau, man würde ja denken, wir wissen ja jetzt alle Bescheid, mehr oder weniger, wir gehen ja alle zur Schule und so weiter und die Geschichte geht ja auch weiter und trotzdem gibt es die Stiftung, für die du arbeitest, gibt es immer noch, weil sie immer noch braucht. Ernüchternd eigentlich.
Ja, das ist so, wir, auch wenn wir Präventionsarbeit leisten und Aufklärungsarbeit, ist uns die Arbeit noch nicht ausgegangen und wir haben als Stiftung eine sogenannte Watchdog-Funktion. Das heißt, wir müssen auch immer wieder schauen, wie entwickelt sich unsere Gesellschaft. Ein Thema, was wir jetzt angehen, ist zum Beispiel KI. Wie beeinflusst künstliche Intelligenz auch diese Muster in der Gesellschaft? Kann KI auch antisemitische und rassistische Bilder reproduzieren und dementsprechend unsere Gesellschaft nochmal stärker auf diese Themen bringen? Und dementsprechend, ja, das wird, uns wird es immer geben müssen, weil die Gesellschaft, die entwickelt sich. Es gibt neue Phänomene, die beleuchtet werden müssen und dementsprechend ausgelegt werden müssen und wir ein Auge drauf werfen.
Also die vorurteilsfreie Gesellschaft bleibt vorerst eine Utopie.
Ja, Utopien sind ja da, dass wir hohe Ziele haben, die wir hoffentlich irgendwann erreichen, aber wir wissen alle, eine Utopie wird nie erreicht. Die Utopie ist ja dafür da, dass man zwar Ziele setzt und in die Richtung kommt, aber die Utopie effektiv zu erreichen, ist utopisch.
Mehr zur Orientierung dient das vielleicht.
Genau.
Hast du das Gefühl jetzt, wo du dich ja doch sehr gut mit diesen Themen auskennst, dass du dich besser würdest wehren können, wenn du von Benachteiligung, von Vorurteilen betroffen bist? Hat das dein persönliches Leben verändert?
Also mein persönliches Leben nicht, weil ich ja privilegiert bin in dem Moment, dass ich zu der Mehrheitsgesellschaft in der Schweiz gehöre. Aber ganz klar das Bewusstsein für meine Mitmenschen, dass wenn was vorfällt in meinem Umfeld, auch wenn es wirklich, kommt leider auch vor, rassistische Witze vorkommen oder auch wirklich Benachteiligungen von Menschen in der Öffentlichkeit, wo ich drüber stolpere, da stehe ich ein. Und das hat definitiv die Arbeit bei der GEA definitiv nochmal die Brille geschärft. Also ich hatte davor schon, würde ich sagen, ziemlich hohe Zivilcourage, deswegen habe ich auch die Stelle per se angesprochen. Aber jetzt nochmal verstärkt mit diesen diversen rassistischen Strukturen, die ich gelernt habe und antisemitischen Strukturen, das ganz klar, dass ich da ein höheres Bewusstsein habe und jetzt hoffentlich noch stärker für meine Mitmenschen ja, einstehen kann.
Und wie sieht es mit deinen eigenen Vorurteilen aus? Sind die weniger geworden oder ertappst du dich da manchmal trotzdem noch, dass du merkst, ups.
Also natürlich ertappe ich mich und dann reflektiere ich es und versuche es auch zu überarbeiten. Und ich glaube, es kommt dann auch, kann immer wieder vorkommen, aber immer dieses Bewusstsein, okay, das ist ein Vorteil, das ist nicht richtig und dementsprechend auch anders zu handeln oder meine Gedanken langfristig zu überschreiben. Das ist ja ein Prozess, das ist ja nicht eine einmalige Reflexion und puff, sind meine Vorurteile weg, sondern das ist ja ein langjähriger oder langwieriger Prozess, den man ganz konkret überschreiben muss in seinen Gedanken. Da reicht nicht nur einmal, ah ja, das ist ein Vorurteil, jetzt habe ich es nicht mehr.
Das braucht halt Geduld, ja.
Genau. Und den Willen daran zu arbeiten und diese zu beseitigen.
Stefanie, ich glaube, wir sollten uns alle ein Vorbild an dir nehmen. Schön, dass du heute hier warst. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke vielmals, dass wir diese Chance bekommen haben, heute auf unsere Arbeit
unbedingt
vorzustellen und hoffen, dass natürlich auch ganz viele jetzt mehr Bewusstsein für ihre Vorurteile haben.
Das will ich doch auch hoffen.
Vielen Dank.
So, das war's für diese Woche von mir und NZZ Megahertz. Mein Name ist Oliver Kamenzind. Nächste Woche hört ihr an dieser Stelle wieder meine wunderbare Kollegin, die Jenny Rieger. Ich empfehle sehr, dass ihr dann wieder mit dabei seid und wünsche eine gute Woche. Macht's gut und auf Wiederhören. Oh, das ist die Effektseite.
Achso. Oh, ja, ist auch nicht schlecht. Hast du eine Frage an mich?